Herzlich willkommen zur Lesung von Rolf Lappert. Rolf Lappert ist ein Multiversum, eine ganze Galaxie, eine Literaturgalaxie. Tiefen der literarischen Welt, die noch kaum ein Mensch zuvor zur Gänze erforscht hat. So viel Raumschiff Enterprise-Anspielung aus aktuellem Anlass musste jetzt sein. Denn Rolf Lappert ist Lyriker und Romancier und ausgebildeter Grafiker und Gründer eines Jazzclubs, der vormals ein Kino war und in dem er vom Umbauen bis zum Kellnern so ziemlich alles selber gemacht hat. Und Rolf Lappert ist Drehbuchautor und zwar ein sehr erfolgreicher und gar nicht unwichtig, ein gewesenes Mitglied der schweizerischen Schriftstellernationalmannschaft. Ein Dutzend Jahre in Irland lebend und heute wieder in Zofingen im Kanton Aargau ansässig. Und wir wissen ja alle, wo Zofingen liegt, nämlich genau in der Mitte zwischen Vordemwald, Walterswil, Bottenwil und Wikon. Und Rolf Lappert ist Autor vieler erfolgreicher Romane für große Leser und für kleine Leserinnen und Leser. Über sein Buch Nach Hause schwimmen mit dem unvergesslichen Wilber schrieb eine Süddeutsche Zeitung, das Buch sei entschlossen und unzeitgemäß und doch nicht altmodisch. Suchen und enden und neu anfangen, Kunst und Kreativität und Verwandeln, das sind die Themen Rolf Lapperts. Heute ist der Tag, an dem ich sterbe. Offenbar versuchen eine Menge Leute, das zu verhindern, doch ich bin so gut wie tot. So setzt der Roman Nach Hause schwimmen ein und ein früheres Buch von ihm hieß Die Gesänge der Verlierer. Denn auch das Skurrile kommt bei Rolf Lappert nicht zu kurz. So findet sich zum Beispiel für alle handwerklich Interessierten in seinem Buch Über den Winter auch eine Anleitung, eine sehr präzise Anleitung, wie man einen Personenaufzug mit Pferdeantrieb konstruiert. Orte, Atmosphäre, Ausstrahlung, der Zauber der durch Sprache beschworenen Bilder, eine eingekerbte Tür eines Mietshauses, Nebel auf einer Wiese, eine Pensionistenküche mit meterhoch gestapelten alten Zeitungen, das macht das Besondere der Bücher von Rolf Lappert aus, der heute Fußballspiele nur noch von der Tribüne aus verfolgt, dafür bei uns in der allerersten Reihe sitzt. Herzlich willkommen, Rolf Lappert.
Danke, Alexander. Ja, guten Tag auch von mir. Kann man mich denn überall gut hören? Und haben Sie es auch schön warm? Das ist gut. Wie gesagt, der Roman, aus dem ich heute lese, heißt Über den Winter und ich fange ganz am Anfang an, nämlich mit dem Prolog, also ein paar Passagen aus dem Prolog. Was man vielleicht wissen muss, der Protagonist heißt Lennart Salme, ist Konzeptkünstler, um die 50, hat gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich und verbringt ein paar Wochen im Haus seines Freundes und Mäzens, Galeristen, Förderers Johannes Wieland. Das Haus liegt irgendwo am Mittelmeer, ich benenne den Ort nicht, das kann Italien sein, das kann auch Griechenland sein. Was man noch wissen muss, in der Nähe dieses Ferienhauses liegt eine Ferienhaussiedlung. Hier muss man sich sehr heruntergekommen vorstellen. Ein Dutzend Bungalows, eine ehemalige, mittlerweile zugewachsene Golfanlage, ein leerer Swimmingpool. Und in dieser Anlage sind noch 5 Männer, die diese Anlage zu verteidigen versuchen. Sie glauben zumindest, sie müssen sie verteidigen, nämlich gegen ein paar Jugendliche aus der Gegend, die alle paar Nächte die Anlage mit Steinen aus Steinschleudern beschießen. Und den 5 Männern, das sind 2 Deutsche, ein Schweizer, ein Holländer und ein Italiener, denen fällt nichts Besseres ein, als einen hohen Maschendrahtzaun, um diese Anlage bauen zu lassen. Und während des Prologs diskutieren sie dann auch noch die Möglichkeit, auf diesen Maschendrahtzaun NATO-Stacheldraht montieren zu lassen und merken nicht, wie verloren ihr Posten ist. Und diese Ferienhausanlage steht natürlich so ein bisschen für Europa, das dem mittlerweile auch nichts Besseres einfällt, als immer neue Zäune hochzuziehen. Der Titel des Prologs lautet Lost Baggage. Das letzte Kapitel wird Found Baggage heißen. Lost Baggage bezieht sich hier im Prolog vor allem auf Koffer, Taschen, Kleidungsstücke, Schwemmgut, das Lennart Salm bei seinen Strandspaziergängen findet Und er beginnt auch die Sachen zu sammeln und überlegt sich, ob er damit sein nächstes Projekt, seine nächste Ausstellung gestalten soll. Kommt aber im Verlauf des Romans immer mehr von dieser Idee ab. Wie alle Kapitel, so auch der Prolog, haben ein Motto. Das Motto beim Prolog ist von Joseph Conrad aus seinem Roman Herz der Finsternis. Und ich lese es kurz vor, weil es Bezug nimmt auf diese Ferienhaussiedlung. In der Unternehmung lag eine Spur von Wahnsinn in ihrem Anblick, ein Hauch von kläglicher Komik. Und dieser Eindruck wurde auch nicht zerstreut, als mir jemand an Bord ernsthaft versicherte, dort draußen gäbe es ein Lager von Eingeborenen, er nannte sie Feinde, die sich irgendwo außer Sichtweite verbargen. Seit dem Abend hatte sich das Meer wieder beruhigt. Die Stille war ein unablässiges Innehalten, ein scheinbar endloses Warten. Es gab kein Haus in der Nähe, kein Licht weit und breit, keine lebende, einer Sprache mächtige Seele. Zum nächsten Ort, einer Ansammlung verlassener Hotels, Läden und Imbissbuden, fuhr man Stunden auf der von Sand bedeckten Straße. Trockene Wärme erfüllte die Luft, herübergetragen aus Afrika, das als Ahnung hinter dem Horizont lag. Das Uhrwerk der Insektenbeine, das Fächern der Palmblätter, das Bellen verwilderter Hunde, die Geräusche einer Nacht ohne Menschen. Über allem spannte sich der Himmel, eine tiefschwarze See, aus der Sterne emporstiegen und als eisiges Glitzern auf die Erde herabsanken. Die Welt drehte sich in ihrer eigenen schweren Dunkelheit, Kontinente trieben voneinander weg. Lennart Salm lag auf dem Rücken im Gras. Wenn er den Atem anhielt, hörte er das leise Rollen der Wellen. Er öffnete die Augen und betrachtete eine Weile das Sternengewirr. Vielleicht war es 10, dachte er, vielleicht auch schon Mitternacht. Seine Uhr hatte er vor Wochen beim Kartenspiel verloren. Falter stießen gegen den Schirm der Petroleumlampe, deren kümmerlicher Schein den Innenhof kaum erhellte. Wegen des Unwetters hatte er die letzten 3 Tage untätig vertrödelt. Jetzt war er müde vom Nichtstun und der Anstrengung, diesem Zustand ein Glücksgefühl abzuringen. Seit Ausbruch des Sturms trank er den Wein nicht mehr, mit dem der Keller, ein Bunker, unter dem Küchenboden gefüllt war. Auch nüchtern blieb der Eindruck, eine Art Ende erreicht zu haben, einen Punkt, an dem es keinen wirklichen Grund zum Bleiben mehr gab und schon gar keine Rechtfertigung für seine Lethargie, die, so redete er sich ein, in einem direkten Zusammenhang mit dem Verlust seiner Uhr stand. Er setzte sich auf und schlüpfte in die Plastiklatschen, die er kurz nach seiner Ankunft am Strand gefunden hatte. Eine rote Brettharte von der Dicke eines Steaks und eine gelbe, dünn wie ein Stück filetierten Fisch, vom Meerwasser spröde geworden. Dann ging er ins Badezimmer und wusch sich die Hände und das Gesicht mit Wasser, das lauwarm war und nach den modrigen Wänden des Betontanks roch, aus dem es gepumpt wurde. Er drehte den Hahn zu und betrachtete sich im Spiegel, hielt eine Weile seinen Blick, stand, der fest war, nur leicht getrübt von einem Schleier vagen Zweifels an etwas, das er nicht benennen konnte. Seine Haut war kaum brauner geworden, nur trockener unter dem struppigen Bart, der seinem Gesicht nichts verlieh aus seiner gleichgültig hingenommenen Verwahrlosung. Im Schlafzimmer zog er sich eine saubere Hose und ein frisches Hemd an. Nachdem er die Taschenlampe aus der Küche geholt hatte, verließ er das Haus. Entgegen Wielands Anweisung, die Tür immer zu verriegeln, zog er sie auch jetzt nur zu. Dann folgte er der schulterhohen Mauer, die das Grundstück und den einstöckigen Bau umgab. Das Licht des Mondes und der Sterne ließ den Boden gerade so hell schimmern, dass Salm die Taschenlampe nicht brauchte. Er kannte den Pfad und jede Vertiefung, jeden Stein und jede armdicke Wurzel, die ein längst toter Baum auf der Suche nach Wasser geschlagen hatte. Obwohl der Weg leicht abschüssig war, konnte Salm das Meer nicht sehen, dafür die flache Düne, hinter der sich während des Sturms die Wellen mit einem bis zum Haus vernehmlichen Grollen gebrochen hatten. Sobald er den höchsten Punkt des mit Sträuchern und zähen Grasbüscheln bewachsenen Damms erreicht hatte, lag die schwarze Wasserfläche vor ihm. Er lauschte eine Zeit lang dem regelmäßigen Atem der See, ließ den Blick über den Strand gleiten und dann über den kaum zu erkennenden Strich des Horizonts, auf dem er in kindlicher Erwartung die Umrisse eines Schiffes auszumachen hoffte. Aber die Leere vor ihm war vollkommen und er wandte sich nach rechts, wo in der Ferne die üblichen 4-5 Lichter der Ferienhaussiedlung flimmerten. Die gewaltigen Wellen hatten den Sand bis nahe in der Düne heran planiert. Das Schwemmgut lag ungewöhnlich weit hinten, fast am Dünenfuß, wo es sich mit altem Treibholz, Tang und Müll vermischte. Salm lief den flachen Hang hinunter und leuchtete mit der Taschenlampe über den Saum aus Ablagerungen, den das vom Sturm aufgewühlte Meer hinterlassen hatte. Plastikflaschen schimmerten im Lichtstrahl, Apfelsinenkisten und Styroporbrocken, dazwischen Planeten eines verheerten Universums gleich, losgerissene Bojen und Schwimmer von Treibnetzen. Überall waren Kleidungsstücke verstreut, mehr als jemals zuvor. Die Ärmel einer weißen Stoffjacke schlangen sich um ein Brett, eine blaue Hose hing wie zum Trocknen in den Ästen eines entwurzelten Baums. Farbige Socken, Mützen, Schals und Unterwäsche sprenkelten die straßenbreite Bahn, durch die Salm sich langsam zum Wasser hin bewegte. Stieß er auf einen Koffer, packte er ihn am Griff und schleuderte ihn in Richtung Düne. Mit der eigentlichen Arbeit würde er im Licht des nächsten Tages beginnen. Der Gedanke daran, einen Teil dieser schrecklichen Bescherung zu erkunden, löste in ihm ein Gefühl mulmiger Vorfreude aus. Mache ich einen Sprung zum nächsten Tag. Er ist wieder am Strand. Am Strand blieb Salm eine Weile vor dem Streifen aus Treibgut stehen und sah auf das Meer hinaus. Ein leerer Horizont lag vor ihm. Die See war ruhig und eine Spur dunkler als der fahlgraue Himmel. Kein spürbarer Wind wehte, kein lauteres Geräusch war zu hören als das sanfte Gleiten der Wellen. Obwohl die Sonne verborgen blieb, wich die morgendliche Kühle allmählich der Wärme des nahenden Mittags. Mit dem Öffnen der Koffer und Taschen wartete er jeweils bis zum späten Morgen. Er redete sich ein, er tue das aus Respekt gegenüber den ehemaligen Besitzern, aber das stimmte, wenn überhaupt, nur zum Teil. Tatsächlich empfand er das Hinauszögern des großen Moments als Qual. Während er das Schwemmgut durchsuchte und an die verschlossenen Gepäckstücke dachte, schämte er sich für seine Neugier, die fiebrig war und obszön. Unablässig stritten zwei Stimmen in ihm, aber er ließ immer die gewinnen, die sein Handeln rechtfertigte und den inneren Moralisten auf die Kunst verwies, die aus dieser Plünderei entstand, auf den kreativen Prozess, der die geborgenen Dinge dem endgültigen Verschwinden entriss und sie in etwas Bleibendes verwandelte. Das Boot sah er, als einen Schwarm Vögel fotografierte, der tief übers Meer flog, hüpfende dunkle Punkte, die sich plötzlich auflösten wie eine Seestörung. Es lag Kiel oben draußen, dort, wo das Wasser knietief war. Nachdem er die Kamera auf ein Brett gelegt, die Schuhe und Socken ausgezogen und die Hosenbeine hochgekrempelt hatte, ging er die vielleicht 20 Meter in die fast unbewegte Dünung hinaus. Das Wasser war kalt, aber der Schlick, in dem seine Füße versanken, fühlte sich warm an. Ein am Bootsbug befestigtes Tau dümpelte im flachen, kaum wahrnehmbaren Wellengang sanft auf und ab, hin und her. Erst als Salm neben ihm stand, sah er, dass das Boot mindestens 5 Meter lang, roh und ohne Anstrich, auch ohne Namen oder eine Nummer war. Er legte die Handflächen auf das helle, faserige Holz, dann stemmte er sich gegen das Boot, das sich keinen Zentimeter bewegte. Er ging in die Knie, grub die Finger in den weichen Grund und tastete nach dem Rand, umfasste ihn mit beiden Händen und versuchte, das Boot ein Stück weit anzuheben. Aber es war zu schwer, seine Füße sanken ein. Nach einer Weile gab er auf. Am Strand suchte er 2 Bretter, schob eines zur Hälfte unter den Bootskörper und stemmte ihn mit dem anderen hoch, erst nur eine Handbreit, dann 2. Um sicheren Halt zu haben, holte Salm weitere Bretter und stellte sich auf sie. Die Muskeln in seinen Armen und Beinen brannten, als er das Boot mit letzter Kraft so weit nach oben wuchtete, dass ein Kippen möglich war. Am schwerelosen Scheitelpunkt, wo es nach hinten, aber auch nach vorne in seine ursprüngliche Lage fallen konnte, sprang er zurück und landete im Meer, sah den grauen Himmel und hörte das dumpfe, hohle Geräusch, mit dem der Bootsrumpf auf das Wasser klatschte. Salm rappelte sich auf, streifte das nasse Hemd und das T-Shirt ab und warf beides ans Ufer. Dann wartete er zum Boot. Als ihm kalt war, merkte er erst, als seine Hände, die den Bootsrand festhielten, zu zittern begannen. Sein Kopf war völlig leer, ein seltsamer Laut kam aus seinem Mund. Es dauerte einige Sekunden, bis er das, was er sah, begreifen konnte. Auf der mittleren der 3 Ruderbänke lag ein toter Säugling. Das Kind, wenige Wochen alt, war in Tücher eingewickelt und mit Seilen an der Bank, einem groben Brett, festgebunden. Sein graues Gesicht und die blassen Lippen waren aufgedunsen, die Augen schmale Schlitze. Es hatte schwarzes, am Schädel anliegendes Haar und winzige Ohren, dünn wie schmutziges, zerknülltes Papier. Ein paar Fliegen krochen bereits auf ihm herum, angelockt vom süßlichen Geruch, den die Leiche verströmte. Am Ende des Prologs erreicht Lennart Salm die Nachricht vom Tod seiner ältesten Schwester Helene und er fliegt nach Hamburg, um an der Beerdigung teilzunehmen. Und ich lese einen ganz kurzen Absatz aus dem ersten Kapitel, wo Lennart Salm gerade in Hamburg angekommen ist und in einem Hotel abgestiegen ist. Er fragte sich, wo Helene jetzt sein mochte, ob sie schon in einem Sarg lag oder noch in einem dieser Schubfächer in einer Leichenhalle, womit sie bekleidet war, ob er sie vor der Beerdigung würde sehen müssen und falls ja, ob man sie zu diesem Zweck eigens hergerichtet hatte. Er stellte sie sich in einem langen weißen Gewand vor, die Hände auf dem Bauch gefaltet. Schloss er die Augen, sah er die Wiese hinter dem Haus. Er rannte über den Rasen, schlug Haken, drehte sich, blieb stehen und sprang zur Seite, wenn Bille auf ihn zustürzte und die Hand nach ihm ausstreckte, atemlos und verschwitzt, die Stirn verklebt mit feuchten Haarsträhnen. Er umkreiste den Baum, an dem die Schaukel hing, wechselte die Richtung, lief rückwärts, Grimassen schneidend, tänzelnd, bis es langweilig wurde, er sich berühren ließ und seiner Schwester ein paar Sekunden gewährte, bevor er ihr hinterhertrabte und sie den Zaun entlang scheuchte, ihr Lachen und Kreischen in den Ohren, dem die Mutter bald ein Ende bereiten würde wegen der Nachbarn und weil es ungehörig war und weil Helene Ruhe brauchte. Er sah sie aus den Augenwinkeln, wenn er an der Terrasse vorbeirannte. Sie saß mit Schreibheften, Schulbüchern und einem Beutel voller Stifte im Schatten auf einem Liegestuhl und machte Hausaufgaben. Bestimmt war sie neidisch auf ihn und Bille, weil sie beide kein kaputtes Herz hatten und sich verausgaben konnten, bis sie schnaufend ins Gras fielen. Er fragte sich, ob Helene wusste, dass er sie beneidete, um ihren Verstand, ihre guten Noten und das Lob, das sie von der Mutter erhielt, und ob sie ahnte, dass er sie manchmal für die Leichtigkeit hasste, mit der sie mathematische Rätsel löste, als seien Zahlen keine chinesischen Schriftzeichen und Gleichungen keine Gebilde aus Hieroglyphen und unlesbaren Chiffren. Dass er weinte, merkte Salm erst, als er einatmen wollte und keine Luft bekam. Er nahm die Stirn von der Scheibe, drehte sich um und verließ das Zimmer. Mache ich noch einen Sprung in das Kapitel, das ich beim Schreiben das Rückblende-Kapitel genannt habe. Da springe ich im Buch in der Zeit zurück, nämlich in die Kindheit Lennarts und erzähle vor allem, wie sich die Eltern von Lennart kennengelernt haben und wie es zur Trennung kam und einiges über den Vater Albert, und da lese ich jetzt auch eine Passage vor. Albert ist also der Vater von Lennart. Albert Salm hatte Geologie und Physik studiert, sich als junger Mann mit vagen Plänen für eine Dissertation auf dem Gebiet der Erdbebenforschung beschäftigt und während einer durch Stiftungsgelder ermöglichten Reise nach Mittelamerika seine Liebe zu Vulkanen entdeckt. Noch vor der Überfahrt auf einem Frachtschiff hatte er Spanisch gelernt, danach 2 Jahre in Guatemala und Nicaragua gelebt und für ein kümmerliches Gehalt an Projekten verschiedener Universitäten mitgearbeitet, nur um den Objekten seiner Leidenschaft nahe zu sein. Als er 28 war, erreichte ihn die Nachricht, sein Vater habe sich bei einem Sturz auf der Kellertreppe den Schädel gebrochen. Albert, das Einzelkind, ging zurück nach Deutschland und blieb dort, weil er seine Mutter nicht mit dem zum Pflegefall gewordenen Mann allein lassen wollte. Er zog wieder in seinem Geburtshaus ein, schob bei gutem Wetter seinen Vater, einen stummen 56-jährigen Greis, durch den Park, kümmerte sich um Arztrechnungen, Versicherungsangelegenheiten, Steuererklärungen und alles andere, mit dem seine Mutter überfordert war, und schrieb nachts in seinem ehemaligen Kinderzimmer an einem Buch über Vulkane. Das erste Jahr im deutschen Exil, wie Albert es nannte, verging quälend langsam. Vor allem der Winter machte ihm zu schaffen. 4 graue Monate mit Schneeregen und endlos erscheinenden Abenden in der Küche, wo er, nachdem er seinen Vater im Wohnzimmer ins Bett gelegt hatte, der Mutter Geschichten erzählen musste, immer wieder dieselben Anekdoten aus seiner Zeit in der Fremde, die ihm weniger fremd erschien als die Heimat. Er war ein guter Sohn, der seine Eltern liebte, aber das Leben, das er ihretwegen führte, empfand er als schreckliche Ungerechtigkeit, als Strafe für eine Tat, die er nicht begangen hatte. Am schlimmsten waren die Nächte, in denen er erschöpft und schlaflos in seinem Zimmer lag und an den grünen Dschungel dachte, an die langen Wanderungen zu den Hängen der Vulkane, an die Tierlaute, die feuchte Hitze, die er liebte, an den Schwefelgeruch, wenn er seinem Ziel näher kam. In immer wiederkehrenden Erinnerungsschüben zogen Bilder eines Aufstiegs zum Masaya durch seinen Kopf. Er sah sich mit einer Gruppe von Forschern und Studenten den Rand des Kraters umrunden und blickte jede Nacht statt in die Dunkelheit seiner Dachkammer auf den Managua-See hinab, der schwarz und unbewegt im Mittagslicht lag. Während er sich zurückträumte, hörte er nicht erdrückende Stille, sondern das vertraute Geräusch des Windes, der die aufsteigenden Schwaden verwehte, das leise Rieseln kleiner Steine, die in die Tiefe kollerten, das Klicken der Fotoapparate. Manchmal stand er auf und ging die Treppe hinunter und hinaus in den Garten, egal wie spät in der Nacht oder kalt es war. Dann stand er frierend da, sah auf das dunkle Haus, in dem seine Eltern schliefen, und zündete ein paar Streichhölzer an, nur um den Geruch von Schwefel einzuatmen. Das Fernweh setzte ihm zu, aber noch mehr litt er unter der Tatsache, seine neuen Freunde verloren zu haben. In Guatemala und Nicaragua war er ständig mit Menschen zusammen gewesen, die seine Begeisterung für Vulkane teilten. Er hatte mit ihnen Forschungsergebnisse diskutiert und während Expeditionen zahllose verregnete Tage und vom Sirren und Zirpen der Insekten erfüllte Nächte in muffigen Zelten zugebracht und vermisste sie schrecklich. Die Briefe, die sie ihm schickten, trösteten ihn nur wenig und wenn er ihnen antwortete, musste er sich beherrschen, um sein Elend nicht vor ihnen auszubreiten. Er schrieb über die Stunden, die er bei sich jeden bietenden Gelegenheit in der öffentlichen Bibliothek verbrachte, über die mangelhaften Bestände und die Schwierigkeit, an bestimmte Werke heranzukommen, über die Arbeit an seinem Buch, über die Jahreszeiten, den unveränderten Zustand seines Vaters, die Dankbarkeit seiner Mutter. Das eine oder andere Mal ließ er sich dazu hinreißen, zu erwähnen, wie allein er sich fühlte, wie sehr ihm seine Freunde fehlten, die Gespräche, die gemeinsamen Essen, die Gewürze und Gerüche und der Lärm auf den Straßen. Er versprach, bald nach Nicaragua zurückzukehren, obwohl er keine Ahnung hatte, wie er diese Absicht jemals seiner Mutter unterbreiten sollte. Je länger er blieb, je mehr er sich um die Erledigung kleinster Dinge kümmerte, desto stärker machte er seine Mutter von sich abhängig. Weil er eines Tages angeboten hatte, den wöchentlichen Großeinkauf zu übernehmen, war das genauso zu seiner Pflicht geworden wie der Gang zur Apotheke oder zum Schuster. Er beging den Fehler, kleinere Reparaturen im Haus vorzunehmen, zog lockere Schrauben an, dichtete Fenster ab und ersetzte zerbrochene Badezimmerfliesen. Sein Vater hatte nie über handwerkliches Geschick verfügt, weshalb es im Haushalt der Sams weder Hammer noch Schraubenzieher gab. Albert kaufte alles Nötige und fühlte sich dann beinahe verpflichtet, die Sachen auch zu benutzen. Jeden Vormittag widmete er sich dem schadhaften Haus, am Nachmittag dem hilflosen Vater, am Abend der trostbedürftigen Mutter und nachts der Arbeit am Buch, das ihm ebenfalls immer mehr wie etwas Fehlerhaftes erschien, wie ein kompliziertes Puzzle, das, noch bevor es komplett zusammengesetzt war, in immer weitere Einzelteile zerfiel. Mit seiner Mutter, die 7 Jahre jünger als ihr Mann war, geschah das, was Kurt Hellenwein, ein ehemaliger Schulfreund Alberts, nach einem Besuch ebenso unsensibel wie treffend in Worte fasste. Sie ging ein wie eine Primel. Elisabeth Salm, geborene Rakers, war nie ein besonders lebensfroher oder neugieriger Mensch gewesen. Sie hatte keinen Beruf erlernt und keine Interessen entwickelt, außer dem, in unsicherer Zeit ein ruhiges, beschütztes Leben zu führen. Mit 19 hatte sie Friedrich Salm geheiratet, den Apothekersohn mit den schlechten Augen und ein Jahr später Albert zur Welt gebracht. Friedrich sorgte dafür, dass es ihr und dem Sohn an nichts fehlte. Wurde Elisabeth gelegentlich von einer Stimmungsschwankung heimgesucht, die sie ihren kleinen dummen Kummer nannte, zauberte er eine Handvoll magischer Pillen herbei und alles war wieder gut. Albertchen wurde zum hellsten Fixstern ihres Universums, das nicht größer war als das Haus, in dem sie lebten, der Garten und der nahe Park. Die Jahre vor dem Krieg nahm sie als fernes Grollen wahr, den Krieg selbst als ein jenseits der verdunkelten Fenster tobendes Unwetter. Als Albert zur Schule ging, war sie eifersüchtig auf seinen Lehrer, der ihn für immer aus der Geborgenheit ihrer begrenzten Welt holte, und als er mit 18 gegen ihren Willen zum Studium nach München zog, redete sie ein halbes Jahr nicht mit ihm, was ihr das von närrischer Zuneigung verbrauchte Herz brach, während Albert die Distanz als Befreiung empfand und sich endlich den Geheimnissen tektonischer Platten und dem faszinierenden Innenleben von Vulkanen widmen konnte. Zum Schluss noch eine Passage aus einem Kapitel, das dann tatsächlich in Hamburg spielt. Eigentlich spielt nur der Prolog nicht in Hamburg, genauer gesagt in Hamburg-Wilhelmsburg. Was man hier wissen muss, Albert, der Vater von Lennart, und Bascha, das ist die polnische Pflegerin, die sich um den alten Mann kümmert. Es ist Winter und wir sind in Hamburg-Wilhelmsburg. Albert und Bascha waren zu Hause und gerade dabei, ihre Mäntel, Schals und Handschuhe anzuziehen. Sie wollten zur Außenalster, die über Nacht endgültig zugefroren und zur Begehung freigegeben war, einen Glühwein trinken und vom Uferweg aus den Leuten zusehen, die sich aufs Eis wagten. Salms Einwand, das Wetter sei miserabel, ließen sie nicht gelten. Albert zitierte die Prognose aus dem Radio und Bascha zeigte durch das Küchenfenster auf den Himmel, der heller und durchsichtiger geworden war und aus dem nichts mehr fiel außer körnigem kalkweißem Licht. Bevor Salm seine Müdigkeit und Kopfschmerzen erwähnen und sich ins Bett legen konnte, bestand Albert darauf, dass er sie begleitete, und Bascha, an deren Schulter eine große, prall gefüllte Tasche hing, drückte ihm begeistert zustimmend den zusammenklappbaren Rollator in die Hände. Bascha hatte ein Taxi bestellt, das wenig später kam. Der Fahrer, ein Syrer, wie die Flagge auf dem Armaturenbrett verriet, verstaute den Rollator im Kofferraum und drehte die Heizung bis zum Anschlag hoch, nachdem er losgefahren war. Albert und Bascha hatten auf dem Rücksitz Platz genommen, Salm saß vorne. »Du bist riesig«, hatte Bascha behauptet, »Kubus ist klein wie Kind.« Albert hatte zum Spaß protestiert, dann zeigte Bascha mit dem in einem roten Handschuh steckenden Finger aus dem Fenster und machte ihn auf den vereisten Schnee an den Bäumen aufmerksam, der die Äste nach unten drückte, auf ein Haus mit eingeworfenen Scheiben, auf zwei Jungen, die Schlitten hinter sich herzogen, obwohl es weit und breit keinen Hügel gab. Salm zwang sich, die Augen offen zu halten und ebenfalls alles zu bestaunen, das Bascha ihnen präsentierte, als führen sie nicht durch Wilhelmsburg, sondern durch ihren Geburtsort in Polen, wo alles sehenswert und mit Bedeutung beladen war, egal wie belanglos es dem gleichgültigen Betrachter erschien. Er versuchte, nicht an sein Bett zu denken, nicht an erlösenden Schlaf und die Leichtigkeit nach dem Aufwachen, die einem das Gefühl gab, wieder ganz zu sein, beinahe stark genug, um sein Leben zu meistern. Die fremde Musik aus dem Radio war leise, kaum hörbar zwischen Baschas Singsang, dem Motorengeräusch, dem Knirschen der Reifen auf dem Schnee und Kies, dem Summen des dichter werdenden Verkehrs, dem lautlosen Toben der Erschöpfung in Salms Schädel. Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte er an Kokain und stellte sich vor, wie die Droge eine Explosion aus Energie und Zuversicht in ihm gezündet, wie sie ihn aus der Watte gerissen und in den Ring geworfen hätte, ihn, New Yorks Wichtigsten unter den Unwichtigen, Gottes Lieblingsboxer, schmerzlos und unbesiegbar. Er konnte das Brennen spüren, die ätzende Hitze der ersten Sekunden, die metallische Kälte, die Wärme, die lange blieb, die Euphorie der Vermessenheit. Er umkreiste Planeten und fühlte Ewigkeit, als gäbe es keinen Sinkflug und keine Landung auf einem Rollfeld mitten in der Wüste, keinen Stillstand. Bascha weckte ihn lachend, er musste kurz eingenickt sein. Er stieg aus und wollte den Fahrer bezahlen, aber das war schon erledigt. Seine Handflächen juckten, er schob sie in die Manteltaschen und blinzelte ins Licht, das innerhalb der letzten halben Stunde so hell wie seit Tagen nicht mehr geworden war. Er stellte sich neben seinen Vater, der eine Strickmütze trug und dessen Lippen mit weißglänzender Creme bestrichen waren. Die Gerüche der Verkaufsstände umwehten sie, Musikfetzen, Kinderrufe, Hundegebell, Fahrradklingeln. Mit den kleinen Schritten Alberts gingen sie inmitten der anderen Spaziergänger auf den hölzernen Steg eines Lokals zu, der in die Eisfläche hineinragte. Wo es möglich war, blieben sie stehen, ließen die Leute an sich vorbeigehen und warteten, bis Albert sich ein paar weitere Meter zutraute. Mildes, farbloses Licht fiel zwischen den dünnen Wolkenschleien herab und ließ da und dort ein Stück der Eisfläche aufscheinen, schwach nur, als dringe die Helligkeit von unten durch das gefrorene Wasser. Salm versuchte sich vorzustellen, was sein Vater sah, wie viel von dem Gewimmel er erkennen konnte, ob er die Hunde wahrnahm, die Schlittschuhläufer, Eishockeyspieler, Langläufer und dick eingepackten Kinder, die zwischen den Erwachsenen hin und her rannten. Der Gedanke kam ihm, dass das für seinen Vater vielleicht die letzte zugefrorene Außenalster war. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und blickte über die Ebene vor ihnen, die mit jeder Minute in stärkeres Sonnenlicht getaucht war und nun endlich auch für Albert Salms erblindende Augen angemessen beleuchtet wurde. In der Nähe saßen ein paar junge Leute auf den Holzplanken, redeten und tranken Wein aus einer Flasche, die sie kreisen ließen. Zwei Holzschlitten standen neben ihnen, auf einem lag ein kleines, in ein helles Tuch eingewickeltes, schlafendes Kind. Die Gestalt des toten Mädchens blitzte vor Salm auf, aber der fröhliche Lärm um ihn herum verscheuchte das Bild gleich wieder. Er fragte, ob er den zweiten Schlitten ausleihen könne, höchstens für eine halbe Stunde, er wolle seinen Vater auf das Eis hinausziehen. Einer der jungen Männer, der Besitzer des Schlittens, sagte ohne zu zögern ja und lehnte die 50 Euro lachend ab, die Salm ihm als Pfand anbot. In Baschas Umhängetasche waren außer einer Thermoskanne Tee und einer Packung zuckerfreie Kekse eine Wolldecke und ein flaches Sitzkissen. Salm legte beides auf den Schlitten und bevor sein Vater begriff, wie ihm geschah, war es zu spät, um sich zu wehren. Bascha ging mit bis zu den Holzstufen und half Albert hinunter, wollte aber lieber am Ufer bleiben. Salm zog den Schlitten an einem Strick hinter sich her über das raue Eis und schon bald waren sie mitten im Schwarm der Ausflügler, im Rufen und Lachen und dem unablässigen Kratzen der Kufen. Ab und zu sah er sich nach seinem Vater um, aus dessen Gesichtsausdruck und Körperhaltung die Verkrampfung allmählich wich und er erwiderte das Lächeln der Leute, die ihm entgegenkamen. Kleine Kinder starrten die faltige, reglose Gestalt an, die wie sie auf einem Schlitten hockte. Eine Docke leckte dem alten Mann über das Gesicht und mehrmals wurden sie fotografiert, als bringe Salm einen lange verschollenen Arktishelden in die Zivilisation zurück. Einmal glaubte Salm, den Obdachlosen mit dem selbstgebauten Gefährt zu sehen. Er hob den Arm und bewegte die Hand, aber der Mann, der wohl kaum erwartete, dass ihm hier jemand zuwinkte, bemerkte ihn nicht. Die Luft war kalt und klar und mit jedem Schritt wich die Müdigkeit aus Salms Gliedern. Ein Hubschrauber flog über sie hinweg, gröhlende Jugendliche warfen Schneebälle nach ihm. Hunderte Möwen und eine Handvoll Enten stoben durcheinander, ihr Kreischen und Flattern vermischte sich mit dem Jahrmarktslärm. In der gefühlten Mitte der Eisfläche hatte jemand mit Zweigen das Wort »endlich« auf die dünne Schicht schmutzigen Schnees gelegt. Dort blieb Salm stehen und setzte sich für eine Weile neben seinen Vater. Vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank, Rolf. Vielen Dank Ihnen für Ihre Konzentration bei den Temperaturen. Lassen Sie mich Ihnen für den Nachmittag noch einige praktische Hinweise in Kurzform mit auf den Weg geben. Hier im Anschluss liest um 15 Uhr der Isländer Jón Gnarr, Ex-Punk und Ex-Bürgermeister von Reykjavik. Die Lesung wird auf Isländisch stattfinden und für Sie zudem auch noch auf Deutsch. Jedenfalls für alle diejenigen auf Deutsch, deren Isländisch, so wie das meinige, etwas eingerostet ist. Sie finden alle Bücher von Rolf auf dem Büchertisch, 5 Meter hier entfernt. Er signiert gerne alles, was Sie ihm vorlegen. Die zweite sinnvolle Art, heute Geld anzulegen, sind unsere Bücher und Spendenboxen. Und die dritte Art, Ihr Geld wirklich sinnvoll zu investieren, ist ganz neu, haben wir in diesem Jahr erstmals eingeführt. Sie können nämlich für nur 20 Euro pro Jahr Fördermitglied von Sprachsalz werden. Damit verbunden sind exklusive Events und weitere Details, die bei Interesse Sie komplett vorne an unserem Infotisch im Foyer nachfragen können. Vielen Dank.